Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Euren Politik-Lieblings-Podcast. Das vermessen,
wir
oder?
Jedenfalls, ja.
Zu Beginn des neuen Jahres darf man ja mal wünschen.
Ja klar, ne? Der Weg zur Hölle und überhaupt, also ist unser guter Vorsatz, du kennst doch den Spruch, ne?
Den Weg zur Hölle? Nein.
Den Weg zur Hölle kenne ich auch nicht.
Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Ja gut, okay, also ich merke schon, diese Assoziation kommt heute nicht gut an, aber ich habe gedacht, zu den guten Vorsätzen des neuen Jahres könnt ihr auch gehören, in diesen Podcast noch für ganz viele Menschen zum Lieblingspolitik-Podcast werden zu lassen.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, ganz unbescheiden. Und ihr habt bestimmt schon gehört, wir haben noch eine Stimme mit, jetzt schon mit
aus
aufgenommen. Aus dem Off, nein, ganz mittendrin hier bei uns. Herzlich willkommen, Maike van den Boom.
Hallo, freue mich, dass ich hier bin. Danke für die Einladung.
Wir freuen uns auch sehr, denn Maike van den Boom ist ein ganz besonderer Gast. Wir haben ja im letzten Jahr schon so ein paar Folgen aufgenommen zu der Frage, was ist Glück und was hat eigentlich Politik damit zu tun? Und jetzt dürfen wir heute eine veritable Glücksforscherin begrüßen.
Dann ja Profi für nordische Führung. Bestseller-Autorin. Diese Schiene Bestseller-Autorin, das war auch dann der Impuls oder einfach der Anker, weshalb wir auf dich aufmerksam geworden sind.
Ja, genau, habe ich gar nicht gefragt. Ja, wie seid ihr eigentlich auf mich gekommen? Ja,
bei der Vorbereitung.
Zwischen uns liegt gerade ein Buch von ihr, das heißt 8 Stunden mehr Glück, warum Menschen in Skandinavien glücklicher arbeiten und was wir von ihnen lernen können. Da kriegen wir schon so eine erste Idee von dem, was mit nordischer Führung gemeint sein könnte. Und wir bekommen auch mit, dass Maike van den Boom in ganz vielen Ländern unterwegs war, um zu erforschen, deswegen Glücksforscherin, was Menschen denn dort glücklich macht.
Genau, und das ist also das jetzt zweitgenannte, aber das erste Buch. Du bist durch die 13 glücklichsten Länder der Welt gereist, so ungefähr vor 10 Jahren, oder?
Ja, stimmt. Ja, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Genau, durch die 13 glücklichsten Länder der Welt und das war 2013 und 13 ist auch eine schöne Zahl, deshalb dachte ich, die nehmen wir. Und da bin ich tatsächlich von Australien bis in die Schweiz, Kanada, Costa Rica, Finnland, all die Länder habe ich abgegrast sozusagen und die Leute gefragt auf der Straße, aber auch die Experten, warum sie meinen, dass die meisten Menschen ihres Landes sagen, also sich als glücklich bezeichnen und was würden sie uns vor allen Dingen als Tipp geben?
Du hast mehrere 100 Gespräche geführt.
Ja, über 300, Kontakt. Ja.
Auf eigenen Impuls, auf eigene Kosten.
Ja, auch das.
Einfach deinem Inneren richtig gefolgt.
Ja, ja, genau. Ja. Aber tatsächlich habe ich das selber finanziert, habe mir Geld geliehen und habe mir freigenommen, bin einfach losgezogen, weil ich dachte, ach ja, ich kann ja irgendwie nur gewinnen, ne? An Erfahrung und tollen Dingen, obwohl mir Freunde sagten, was, von dem Geld haben wir uns gerade eine komplette Küche gekauft. Und dann denke ich mir, ja, das war 2013 und es war wirklich eine tolle Erfahrung. Ich bin sehr dankbar für die ganzen Gespräche, die ich führen durfte. Die Menschen waren, es ist wirklich erstaunlich, sehr, sehr offen und ich habe niemanden, also vielleicht ein, zwei oder so, die nicht ein Interview geben wollten. Und ich bin tatsächlich von in die reichen, aber auch in die ganz armen Viertel gefahren, wo man normalerweise nicht unbedingt mit einer Kameraausrüstung und als blonde Frau alleine hinreisen sollte, in Panama zum Beispiel, um auch so ein bisschen die Bandbreite zu kriegen. Ne? Also nicht nur die Reichen und nicht nur die reichen Länder, auch die armen Menschen und die mit Familie und Geschäftsviertel und so. Ich habe versucht, in der Reise doch so viel wie möglich die Bevölkerung abzudecken.
Und diese 13 Länder hast du dir nicht einfach so ausgesucht, sondern was war das, war die Basis? Wie hast du rausgefunden?
Den Mythos von der 13 als Unglückszahl widerlegt.
Ja, das ist eine Glückszahl in Mexiko, wo ich ja auch noch 2,5 Jahre gelebt habe. Das war der World Database of Happiness, also nicht der World Happiness Report. Das ist was anderes, sondern der World Database of Happiness. Das ist der an der Universität in Rotterdam von Ruud Feinhoven. Toller Mensch. Auf jeden Fall hat er die letzten 100 Jahre an Forschung, Glücksforschung zusammengefasst in einen Riesendatabase. Und ich habe mir gedacht, den nehme ich. Ja, und da war halt Costa Rica an Platz 1.
Dann sind wir natürlich jetzt auch neugierig. Was sind denn die Schlüsselfaktoren, die die Länder, die ja sehr unterschiedlich sind, die du bereist hast, so glücklich sein lässt? Und was machen wir in Deutschland offensichtlich anders? Weil wir sind da immer ziemlich abgeschlagen, ne?
Ja, also wir haben uns nach vorne gemausert in den letzten 10 Jahren. Glück ist ein bisschen salonfähiger geworden. Das heißt, Menschen beschäftigen sich ein bisschen mehr damit. Man darf es auch in den Mund nehmen, auch im Business-Kontext, was ich sehr begrüße, weil es einfach eine ganz wichtige Ressource ist für uns als Menschen. Und die Faktoren, die, und das fand ich sehr spannend, weil die Dinge, da sagt man ja, also Costa Rica oder Panama, dass die jetzt dasselbe sagen wie die Finnen oder die Isländer, aber manchmal haben die wortwörtlich dasselbe gesagt. Das ist schon sehr, sehr spannend. Die stabilen Faktoren sind tatsächlich dieses Konzept der subjektiv erfahrenen Freiheit. Super wichtig. Im Norden höchst ausgeprägt und auch die Basis schon der Erziehung. Du kannst jedes Kind zur Seite nehmen. Jeder weiß, was Freiheit unter Ansvar heißt. Freiheit unter Verantwortung. Du bist frei, wie du willst, aber du wirst nie richtig frei sein, wenn du nicht bereit bist, Verantwortung zu übernehmen für dich und andere. Und dieses Gefühl der Freiheit, ich meine, was ist Freiheit? Kann man ja wirklich trefflig, das ist jetzt Schwedisch, sehr nett drüber philosophieren. Und deshalb redet ja die Glücksforschung von subjektiv erfahrener Freiheit. Also inwiefern habe ich das Gefühl, mein Leben beeinflussen zu können? In den glücklichen Ländern und tatsächlich auch, das nennt man das Lateinamerika-Paradox, weil wenn du jetzt Panama, Mexiko, Kolumbien und Costa Rica siehst oder hörst, dann sagst du, naja, so viel Freiheit haben die nicht. Die haben unglaubliche Korruption, unglaubliche Armut. Warum sind die glücklich? Tatsächlich scheint dieses Gefühl der subjektiv erfahrenen Freiheit in diesen Ländern komischerweise sehr hoch zu sein. Erklären kann man es nicht so richtig, aber wenn man fragt, scheint das genau in diesen Ländern sehr, sehr ausgeprägt zu sein. Also das ist ein sehr wichtiger und die Gemeinschaft ist halt auch super, super wichtig. Dieser Gemeinsinn, das ist ja Verantwortung für mich und andere, also dass ich mich mit anderen verbunden fühle, dass ich mir Zeit nehme für gute Gespräche, dass ich es frage, wie geht's dir? Und nicht so, wie geht's dir? Hoffentlich gibt's dir keine Antwort, sondern wie geht's dir wirklich? Also diese Fürsorge, dieses soziale Miteinander auch wirklich zu trainieren oder auch wirklich als Wert schon den Kindern zu verankern. Also nicht die Konkurrenz, was ich in der Schule in Deutschland mehr sehe als zum Beispiel im Norden. Hauptsache konkurrieren, wer ist der Beste, sondern ich bin ja 2018 nach Schweden gezogen, da ist meine Tochter vom Gymnasium wieder in die Grundschule, weil die Grundschule in den skandinavischen Ländern bis zur 10. Klasse geht. Und dann hat sie einen Vergleich gemacht und sie meinte, in Deutschland ist der Lehrer mehr eine Autoritätsperson und es geht mehr darum, dass man Leistung bringt und in Schweden ist der Lehrer dein Freund und es ist wichtig, dass du dich entwickelst. Und das ist schon so ein bisschen, würde ich sagen, sehr prägnant der Unterschied dargestellt.
Wenn wir auf die Länder schauen, die du bereist, das ist das Thema subjektiv gefühlte Sicherheit offensichtlich auch keins, was irgendwie glücklich macht, oder?
Ja, das habe ich damals tatsächlich mit dem Eduardo Wills Herreras, der Glücksforscher in Kolumbien, genau, in Bogota habe ich den gesprochen, genau. Und tatsächlich meinte er, es ist auch da etwas unerklärlich, aber tatsächlich scheinen sich die Menschen auch an Unsicherheit zu gewöhnen.
Das ist natürlich eine spannende Frage, wenn ich das jetzt mal in die politische Sphäre hier hineinbringen darf, weil eigentlich alle die Faktoren, wo wir normalerweise als Politiker sagen, also ne, das ist unsere Aufgabe und darauf können und müssen wir Einfluss nehmen und dann müssen wir die Situation der Menschen verbessern, das ist ja eigentlich so das Ziel von Politik, die schließen wir im Moment eigentlich alle gerade der Reihe nach aus als Bestimmung.
Ach so, ja, machen wir das.
Ja, also ich meine, Sicherheit
tut mir leid.
ist ja kein Problem. Für mich ist ja nur interessant, wie den Zusammenhang und natürlich auch das, was man sozusagen aktiv auch gesellschaftlich dafür tun kann, wie man das herstellen kann. Aber zum Beispiel Sicherheit ist ja so eine Kernkompetenz von Politik oder beziehungsweise eine Kernkompetenz des Staates, wo ich immer sagen würde, also das ist mal eine der absolut primären Aufgaben des Staates, warum es den Staat überhaupt gibt, dass er äußere und innere Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger garantieren soll. Dass er beispielsweise aber auch sowas wie Freiheit, also jetzt Freiheit im engeren, im politischen Sinne ermöglichen soll, wofür beispielsweise unsere Grundrechte da sind. Oder dass er beim Thema Korruption sind, dass er eine funktionierende Verwaltung zur Verfügung stellt oder was wir in Deutschland gerade diskutieren, eine funktionierende Infrastruktur. Das wären so die Dinge, wo ich sagen würde, das sind so die absoluten Kernpunkte dessen, was ich vom Staat erwarte. Und dann hört es für eher libertär eingestellte Menschen sogar schon langsam auf mit den Staatsaufgaben. Für mehr sozialstaatlich ausgerichtete Leute geht das natürlich dann noch deutlich weiter. Aber das sind ja alles die Dinge, wo du eigentlich gerade gesagt hast, das ist zumindest, wenn man das Lateinamerika-Paradoxon betrachtet, offensichtlich nicht ausschlaggebend.
Ich könnte jetzt hier natürlich auch wieder fragen, was ist Sicherheit? Objektive oder subjektive? Nur finde ich das sehr interessant, dass tatsächlich die, zum Beispiel die skandinavischen Länder ein unglaublich niedriges Sicherheitsbedürfnis haben. Wir in Deutschland haben ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Die Terminologie German Angst ist vielleicht schon ein bisschen rausgewaschen. Ich würde aber sagen, sie kommt immer dann, wenn die Krise kommt, kommt auch wieder die Angst zurück. Und dabei dann auch wieder das, ich möchte festhalten an dem Bestehenden. Und das besser ist meiner Meinung nach auch dieser Umgang mit Veränderungen für uns so schwierig. Weil wenn du Angst hast, möchtest du kontrollieren, du möchtest es perfekt haben. Und das war ja auch unsere Kernkompetenz eine lange Zeit. Deshalb sind wir auch so unglaublich erfolgreich geworden in Deutschland. Wir sind einfach sehr, sehr gut in Dinge strukturieren und perfektionieren, sodass es läuft. Ja? Dass wir keine ungewollten Überraschungen haben, dass wir auch keine Fehler machen vor allen Dingen. Ne? Und da habe ich zu meinem ersten Buch damals mich auch ein bisschen mit beschäftigt, woher kommt das eigentlich, ne? Dass sogar in Kanada die Leute sagen, oh ja, but you have the German Angst. Ja, kann sein. Ne? Das ist halt, da kannst du natürlich zurück bis zum 30-jährigen Krieg. Die Leute haben schon versucht, Erklärungen zu finden, die traumatisierte Kriegskindergeneration, die eben, um die sich man sich eben nicht gekümmert hat und die das Trauma dann immer wiederum an die andere Generation weitergeben. Also solche Sachen, die waschen sich nicht einfach so raus. Ne? Da muss man sich schon aktiv Politik drum kümmern, dass diese Menschen einfach diesen Mut haben und diese Neugier und auch einfach mal in der Tat machen. So, das ist, denke ich, wenn wir über Sicherheit reden, sehr, sehr interessant, weil auch da wieder kannst du sagen, wie bei Freiheit, was ist Sicherheit? Also, und wie erlebe ich Sicherheit? Fühle ich mich sicher auf der Straße? Kann das sein, dass du dich 23 Mal umguckst? Wir sind in der gleichen Realität. Aber ich habe die Haltung von, auch wird schon irgendwie schief gehen und du denkst von, ja, hat besser vorgesorgt, ne? So, also bei dir ist so vielleicht, also jetzt nicht, dass Alexander, dass ich jetzt, ich gucke jetzt Alexander an, dass du jetzt so bist und ich jetzt anders, aber so diese ein bisschen eine etwas leichte Naivität ist vielleicht nicht unangebracht, um Neues auf den Weg zu bringen. Mhm. Also das sieht man, glaube ich, auch im Norden, der unglaublich innovativ ist und schnell. Und wir gucken ja auch oft über die Grenze. Und dann denke ich, jetzt guck doch mal ein bisschen genauer hin. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel diese Digitalisierung in der Schule. Also Elisa ist ja schon, meine Tochter, in der 7. Klasse mit dem Laptop nur in die Schule gegangen vom Staat. Und zwar nicht einfach so etwas, sondern ein Laptop, was ich gerne hätte als Mama. Und dann denke ich mir, und jetzt wurde ja festgestellt, oh, das war vielleicht nicht eine super gute Idee, weil mit dem Lesen klappt es jetzt nicht so gut mehr in Dänemark. Ne? Und da könnte man jetzt natürlich sagen, als sicherheitsbedürftiger Mensch, habe ich doch gleich gesagt, wie unverantwortlich, einfach auf Kindern sowas Neues auszuprobieren. Das kann man ja nicht machen. Dann denke ich mir, na gut.
Das klingt sehr deutsch.
Das klingt vertraut.
Dann denke ich mir, ja, aber wenn es keiner ausprobiert, werden wir es auch nie wissen, weil die Zukunft war noch nie da. Das heißt, inzwischen sind so viele Sachen anders, dass wir gar kein Patentrezept mehr haben. Deshalb bin ich mehr für ausprobieren und dann zurückrudern, als halt 50 Jahre ungefähr das Gleiche, immer wieder das Gleiche zu lernen. Das finde ich dann wiederum unverantwortlich. Siehst du, so, es ist einfach super interessant, finde ich, echt spannend, wie man Sachen von verschiedenen Seiten aus betrachten kann. Also alles, was da ist, kann man ja verschieden betrachten. Und dem Glück zuträglich ist, Dinge erstmal positiv, vielleicht auch eine Prise, also optimistisch und vielleicht auch unbedarft entgegenzutreten. Jetzt schauen wir mal erstmal. Und dann können wir ja immer noch den Kurs ändern.
Es hat auch eine Facette von Sicherheit. Aber eine andere Sicherheit, als die Politik gerne mal meint.
Sehr gut. Ne? Das sage ich nämlich auch immer. Also die einen finden Sicherheit in, also sagen wir so, also wir denken, Sicherheit ist Stabilität. Die nordischen Länder denken, Sicherheit ist Flexibilität.
Nee, ich meine, es ist ein bisschen die Leichtigkeit des Seins, ne, die uns an dieser Stelle fehlt. Also ich würde natürlich bei Sicherheit sagen, es gibt schon so ein paar objektive Koeffizienten, also sowas wie Kriminalitätsbelastung oder so kann man messen. Das ist jetzt sicherlich nicht das Thema im Vergleich zu den skandinavischen Ländern, aber ja, klar, es gibt auch in Schweden gerade so das ein oder andere Phänomen, das wir aber auch kennen. Aber im Vergleich zum Beispiel zu den lateinamerikanischen Ländern, mit Ausnahme von Costa Rica, wenn ich das richtig sehe, aber in Mexiko, Kolumbien, da kann man schon feststellen, dass es einfach objektiv ein ganz anderes Kriminalitäts- bzw. eben umgekehrt Sicherheitslevel. Aber trotzdem ist ja das, was du sagst, sind ja vor allen Dingen wirklich so kulturelle Stränge, wo man lange darüber reden kann, wo kommt das möglicherweise her, aus dem 30-jährigen Krieg oder sonst wo. Aber ich muss ja, das ist ja meine Rolle in diesem Gespräch, ist ja immer mal auf der Rolle von der Politik zu insistieren. Mhm. Da ist natürlich etwas, wo ich sagen muss, das ist auch die Erfahrung eines Politikers. Das sind die Dinge, die sich wirklich am schwersten politisch beeinflussen lassen. Also ich stelle mir gerade mal vor, ich würde mal deinen Satz aufgreifen und mich jetzt da draußen hinstellen als Politiker und den Menschen sagen, passt doch mal auf, seid doch mal einfach ein bisschen entspannt und ruhig auch ein bisschen naiv und unbedarft und ihr werdet sehen, es wird euch besser gehen. Ich glaube, die würden mich also auf dem Holzriegel aus der Stadt jagen. Also das ist irgendwie, ich meine, gut, vielleicht sollte ich mir es auch einfach mal trauen, aber das tue ich vielleicht dann besser kurz, bevor ich eh beschlossen habe, aus der Politik auszusteigen. Aber das ist etwas, wo es jedenfalls keine einfache Stellschraube gibt. Ich will es mal so ausdrücken, sondern wo wir einfach von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen reden. Und das ist, wie gesagt, wirklich die politische Erfahrung, also gesellschaftliche Veränderungsprozesse anzustoßen. Das ist so ziemlich das Schwierigste, was man sich überhaupt vornehmen kann. Das bedeutet nicht, dass man es nicht versuchen sollte, aber um mal Max Weber zu zitieren, ne, Politik ist das langsam Bohren dicker Bretter. Also da haben wir schon ein extrem dickes und hartes Brett, wenn das wirklich der Ansatzpunkt sein soll.
Jein. Also erstens finde ich, die Gesellschaft und den Staat, die machen wir, jede Person einzeln. Sich da hinzuhocken und zu sagen, ah, der Staat, das ist sehr unskandinavisch, weil wir sind der Staat. Ja? Also wir, das ist ein bisschen das Missverständnis. Man denkt oft, dass da oben, da ist ein großer Staat und der kümmert sich um uns. Das tut er nur, und das fand ich echt ein Eye-Opener, weil das sagte mir Thiemann Binz, der ehemalige Skandinavien-Korrespondent, der Staat ist stark, damit das Individuum frei ist. Also uns wird halt echt viel abgenommen. Also der erste Schultag, ich war bereit in Schweden. Ich dachte, jetzt geht's an. Bücher kaufen, einbinden, Stifte und so weiter, Hefte. Die kam nach Hause, ich musste gar nichts machen. Ne? Also es war alles schon geregelt, damit ich auch meiner Arbeit oder weitestgehend nachgehen kann. So, das ist das eine. Und dann, tatsächlich war ich beschäftigt. Ich wollte gerne ein Buch über Bildung schreiben. Das ist so unsexy. Aber es gibt einfach kein anderes Wort dafür. Weil ich denke, da sind sehr, also wenn man die Politik ansieht, da sind sehr viele Stellschrauben im Schulsystem. Da kann man wirklich viel machen. Ich war wissend, dass ich viele Eltern erlebt habe, die tatsächlich auch gerne noch dieses sichere Schulsystem haben. Hauptsache, wir wissen, was für eine Note wir haben, worauf wir lernen müssen. Und wenn wir das dann tun, dann haben wir, ich war wirklich geschockt, als eine Schulkameradin von meiner Tochter zu uns gekommen ist, nach Schweden, dann dachte ich, ich schicke die mal mit in die Schule. Elisa war gerade, wir waren gerade umgezogen, findest du bestimmt cool, dass sie nur mit Tablet und so weiter machen. Ne? Kam die nach Hause, dann habe ich sie gefragt und sage ich, wie fandst du die Schule? Und dann meinte sie, ja, total doof. Warum haben die denn Lehrer, wenn der denen nicht sagt, was sie zu tun haben? Dachte ich, oh, okay, das hat weh. Aber so, also verstehst du, da gibt es wirklich viel, was man machen kann. Dass man viel mehr sich konzentriert auf das soziale Miteinander, auf das Wachsen der einzelnen Persönlichkeit, auf das, dass es nicht so wichtig ist, was du für eine Note bekommst zum Beispiel. Oder, sondern zum Beispiel kann meine Tochter, das findet sie echt am besten, die kann die Mathearbeit. Wenn sie nicht so zufrieden ist, dann kann die nochmal schreiben. Und dann darf die auch nochmal schreiben. Also sie kann keine schlechtere Note kriegen, nur eine bessere Note. Ne? Also solche Sachen, warum sind wir so hart? Warum sind wir so streng? Warum fördern wir nicht die Entwicklung? Da haben wir alle was von. Ich glaube, das verstehen wir nicht. Wir versuchen auch schon die Kinder in so bestimmte Sachen zu zwängen. Dabei geht es darum, dass wir alle als unterschiedliche Menschen uns entfalten. Und das fehlt mir sehr in Deutschland, dass du sagst, ey, die kriegt zum Beispiel gute Noten für, oder die kriegen als Team eine Note, weil sie, oder sie kriegt eine gute Note, weil sie dem Team weitergeholfen hat. Solche Sachen, das sind für mich auch, und das sind auch für die, wenn wir jetzt an KI und all das, was jetzt da kommen mag, denken, das sind Kompetenzen, die brauchen wir. Wir müssen ja zusammen agieren, damit wir Probleme lösen. Also das ist für mich schon etwas, wo die Politik was machen kann. Und ja, ich kriege auch immer, wenn ich das diskutiere mit einem Freund von mir, dann, ja, wir haben nun mal den Föderalismus. Das ist echt so immer die Keule, womit alle meine Ideen immer in den Boden gerammt werden, wo ich denke von, ja, hör mal zu, die Skandinavier, ich habe mich getraut, ein ganzes Pamphlet darüber zu schreiben. Ich sage jetzt bestimmt politisch nicht gewollte Sachen, aber zum Beispiel die Abschaffung der gemeinsamen Besteuerung wurde in Schweden als Frauenfalle gesehen, im gesellschaftlichen Diskurs hat man gesagt, schaffen wir ab. Okay, wenn wir das abschaffen und die Frauen müssen mehr arbeiten, ne? Was machen wir dann? Ach ja, da brauchen wir mehr Kitas. Ab, zack, Kitas. Ah, da müssen die Männer auch verstehen, dass sie raus müssen zu den Kindern. Da haben sie so Reklame gemacht, dass Vater sein auch ganz witzig ist, ne? Zum Beispiel, also so, und das wurde wirklich in no time einfach durchgezogen. Und das ist einfach so ein Pragmatismus, ja, hört sich gut an, warum eigentlich nicht? Ja, probieren wir mal aus.
Mich würde noch etwas anderes interessieren. Da komme ich jetzt auf dein zweites Buch oder auf dein neues Buch zu sprechen, dass wir in Deutschland ja auch oft, ich sage mal, in diesem gespaltenen Bewusstsein leben, nach dem Motto, da ist auf der einen Seite die Arbeit und Arbeit ist eigentlich schon so definiert, dass sie keinen Spaß machen kann. Sondern das ist halt das, was man machen muss, wo man seine Leistung erbringen muss, wo man sein Geld dafür kriegt. Und das eigentliche Leben findet eigentlich in dem Moment statt, wo man die Arbeit verlässt. Das scheint in Skandinavien auch anders zu sein.
Ich drehe gerade das Buch um.
Da steht so schön, es gibt ein Leben vor dem Feierabend. Genau. Und dieses Leben besteht auch nicht nur aus Fronen und Schweiß und Anstrengung. Also Anstrengung gehört sicherlich auch dazu. Aber das kann auch Teil des Lebensglücks sein. Ich glaube, das ist auch so etwas, was wir super in Deutschland richtig verinnerlicht haben. Also es gibt, glaube ich, nicht so viele Menschen in Deutschland, die sagen wirklich, hey, ich bin schon im Job glücklich, nach dem Job auch, aber ich freue mich auch, zur Arbeit zu gehen und dann habe ich dort eine Form von Glück und danach habe ich eine andere Form von Glück, aber es ist auf jeden Fall Glück und bei uns ist das immer so, sind das zwei verschiedene Seiten quasi der Gleichung. Ist das richtig?
Tendenziell schon, ja. Tendenziell wird Arbeit in den nordischen Ländern nicht als etwas Negatives gesehen, sondern man arbeitet, weil man dadurch einen Beitrag leisten kann, durch seine Steuern für die Gemeinschaft, wodurch es uns allen gut geht. So. Und deshalb ist schon mal Arbeit gar nicht so negativ behaftet, sondern Arbeit ist ein Beitrag, den wir leisten für uns. Na, so. Und da haben wir halt wieder diesen Gemeinschaftsgedanken, der so wichtig ist. Über den man vielleicht auch in der Politik ein bisschen mehr reden könnte. Aber das ist, denke ich, plus, dass natürlich nicht nur von der Politik, auch von den Unternehmen und den Menschen selber, dass halt immer in der Tat ein Konsens gesucht wird. Also wie können wir dafür sorgen, dass alle Menschen Zugang haben zu ihrer Energie? Ich nenne es mal Energie. Ne? Wie kann die Energie fließen? Also wenn ich jetzt im Job sitze und ich bin alleinerziehend und ich habe ungefähr 13 Fenster auf, Klappt das mit der Nachmittagsbetreuung? Oh, ich habe die Essensmarke vergessen. Wann kommt der Papa? Habe ich genug Geld am Ende des Monats und so weiter? Dann kann ich keinen guten Job machen. Das entzieht mir Energie. Und deshalb wird halt mehr geguckt von, wie können wir nicht die 4-Tage-Woche und auch nicht nur Homeoffice machen, sondern wie können wir dafür sorgen, dass wir miteinander einen Konsens finden, dass du deinen Job so gut wie möglich machen kannst und dass wir auf dich Rücksicht nehmen, aber dass ich halt als Gesellschaft und Arbeitgeber auch was von dir zurückkriege. So, und das ist viel mehr, da ist viel mehr Dialog, da ist viel mehr miteinander reden, auch einfach mal nachfragen. Ja, auch in der Politik, frag doch mal einfach nach. Ist das, ne, wenn du sagst, gespaltene Gesellschaft, ja, ist das wirklich so? Warum? Was brauchst du, damit du dich sicher fühlst? So, wir wissen ja, wir haben ja so total viele Annahmen, aber wir fragen selten nach. Und ich glaube, das ist eine Stärke der nordischen Länder, dass da sehr viel Transparenz ist. Sehr viel wird auch offengelegt. Sehr viel, ja, habe ich jetzt einen Fehler gemacht, das tut mir leid. Ich dachte, es wäre jetzt eine gute Idee mit den Laptops. Ich meine, es wird ja auch überall geschrieben, das ist ja jetzt nicht so von, es wird auch nicht, wow, ihr seid inkompetent. Nee, also, ja, klar, es war ein Versuch. Wir leben in der digitalen Zeit. Wir müssen die Kinder irgendwie vorbereiten. Jetzt sind wir zu weit gegangen, jetzt gehen wir halt wieder zurück. So, jetzt als Beispiel. Ne? Also diese Transparenz, dieser Dialog, dieses Miteinander reden, dieses Versuchen, einander zu verstehen, aber auch Verständnis zu haben für den anderen, das sind so Kompetenzen. Auch hier wieder gerne schon in der Schule, aber ich bin jetzt selber 53. Ich möchte jetzt auch nicht warten auf die nächste Generation, sondern ich möchte jetzt gerne glücklich sein. Das heißt, dann ist das meine Aufgabe, dich zu fragen, was du denkst, zu verstehen, zu versuchen zu verstehen, was deine Ansicht ist und die mit einzubringen. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum die skandinavischen Länder so innovativ sind, die Unternehmen. Weil sie nämlich keine Angst haben von unterschiedlichen Meinungen, sondern weil sie gelernt haben, aus all diesen verschiedenen Meinungen, es sind ja nach dem World Value Survey die individualistischsten Länder der Welt. Das heißt, die müssten ständig streiten, weil ständig irgendjemand eine andere Meinung hat. Das heißt, sie sind gewöhnt, unterschiedliche Meinungen miteinander zu verknüpfen oder auf jeden Fall zu sehen, dich zu sehen, dich zu hören. Das nimmt schon mal viel, viel von dieser, ich muss Jens zeigen, dass ich auch da bin und ne, dieses Fußgestampfe weg, wenn ich sehe, aber ich sehe dich. Ich verstehe es auch. Ich finde das auch okay, dass du das denkst. Jetzt müssen wir nur zusammen gucken, was wir daraus machen. So. Das ist etwas, glaube ich, was...
Was? Also ein bisschen eine Frage der Debattenkultur, wenn ich das mal so...
Ja, Debatten, das ist ja schon Schlagen, ne?
Das ist ja...
Da kriege ich ja schon die Krise. Ich habe jemanden interviewt, der Vorreiter ist für den schwedischen Führungsstil. Also das ist Janne Carlsson, der ist wirklich eine Koryphäe. Der hat schon 1984 über liebevolle Leadership geredet. Also ne, dieses Liebevolle, dieses erstmal davon ausgehen... Wir meinen es nicht böse. Es gibt nur etwas, was dahinter ist, was, also dieses, und das ist ja auch der Grund, warum das High Trust Countries sind. Also, dass sie ein hohes Vertrauen haben in Menschen, die du nicht kennst, weil sie davon ausgehen, der Mensch ist gut und will nur sein Bestes geben. Punkt.
Wird denn auch auf Politik dann so geschaut und umgekehrt macht die Politik etwas anders?
Man konzentriert sich auf das Wir, nicht ich hier, du da. Sondern wir zusammen in einem Wikingerboot, vielleicht liegt es daran, die müssen ja alle da einpassen in diese Nussschale, dass sie auch viel mehr mit den Unternehmen zusammenarbeitet. Also auch mehr unternehmerisches Verständnis hat und andersherum, also dass da viel mehr Austausch ist, dass man guckt, wie können wir zusammen dieses Land führen, weil auch die Politik ist von den Unternehmen abhängig und andersrum. Was ich noch sehr erstaunlich finde, ist, dass sie doch bei politischen Fragen sehr nah beieinander sind.
Das gibt eine Art gesellschaftlichen Grundkonsens, von dem die meisten Parteien jetzt nicht so weit abweichen. Das würde ich mir, wenn ich unser politisches Spektrum so betrachte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, die natürlich dann auch nicht im Glücksindex ganz oben rangieren. Ich denke da an unseren großen westlichen Nachbarn zum Beispiel, da so gar nicht ausgeprägt ist. Im Gegenteil, da laufen natürlich die politischen Ränder da also weit auseinander, von links bis rechts. Und man hat auch meistens relativ klar ausgeprägte politische Profile. Also dieses nach dem Motto, ach, da war ich jetzt mal auf der rechten, da war ich jetzt mal auf der linken Seite. Das würde man, glaube ich, in Deutschland oder eben auch zum Beispiel in Frankreich, das habe ich jetzt mal als Beispiel benutzt, nicht so erleben. Und da ist schon relativ klar, was rechts und was links ist. Und das steht sich auch mehr oder weniger unversöhnlich gegenüber, jedenfalls auf der extremen Seite.
Bei uns wird das ja auch eingefordert. Das ist ja eine massive Kritik, wenn Politik zu nah irgendwie sich wird. Ich denke an die Merkel-Zeit und kein Unterschied mehr zur SPD.
Ja. Und vielleicht, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber vielleicht sind wir ja auch in einem anderen Entwicklungsstatus. Das sage ich jetzt mal ganz, das ist jetzt sehr gemein, aber wenn ich, weil das ist das, was ich oft auch in meinen Vorträgen sage, wie kriege ich jetzt Menschen dazu, in ein Boot springen zu wollen. Wie kriege ich Leute dazu, dass sie in den Hintergrund gehen, weil sie sagen, ich scheine durch andere, was jetzt typisch nordisch ist. Wie kriege ich Leute dazu zu sagen, erst deins, dann meins. Wie kriegst du das dadurch, dass man Menschen wachsen lässt? Weil Menschen, die wachsen und die das Gefühl haben, ich bin so, wie ich bin, auch in meiner Unperfektheit, mit meinen Fehlern und meinen Schwächen, ist ja auch etwas, was in Deutschland nicht echt geht, aber sich verletzlich zu zeigen in Schweden recht normal ist. Ja? Ich bin als vollständiger Mensch, okay, dann brauche ich mich nicht mehr schützen. Ich brauche diese Ellbogen nicht mehr, ich muss nicht mehr taktieren. Ich brauche nicht das Wissen von dir. Wissen ist Macht, so kennt kein Nordländer, wie Wissen ist Macht. Dann brauchst du das nicht mehr. Und dann ist das möglich. Und deshalb sage ich ja, fangt bei der Bildung an, damit wir nicht lauter Leute haben, die sich beschützen müssen, die besser sein müssen als jemand anders, weil sie selber zu denken, sie sind zu wenig. So, das ist auch schwierig. Natürlich, der Politiker grinst hier gegenüber, weil er sich natürlich wieder überlegt, wie soll ich das als Politiker das...
Über die schönen Worte hinaus, ja, genau. Ja, genau.
Wie soll ich Taten folgen lassen?
Zumal wir auch mit der Politik ganz anders umgehen. Also
nachsichtig. Vielleicht sind die Politiker jetzt auch in diesem Entwicklungsstatus auch draufhauen. Gib mir meine Schippe wieder. Anstatt zu sagen, guck mal, wir haben eine Schippe. Wie können wir jetzt zusammen den Konsens finden über diese Schippe? Ne?
Naja, es gibt manchmal bei uns ja in der Gesellschaft auch diese tief sitzende Sehnsucht. Ich meine, wie oft bekomme ich das zu hören? So nach dem Motto, jetzt setzt euch doch mal zusammen und findet einfach mal eine gemeinsame Lösung statt dieser ständigen Streiterei. Ja, aber wenn man sich dann, das ist das, was du, Anja, vorhin angesprochen hattest, ne, bei der Merkel-Zeit, wenn man sich dann wirklich zusammensetzt und eine gemeinsame Lösung findet, die notwendigerweise ein Kompromiss sein muss, dann heißt es ja, was ist das für ein windelweiches Zeug hier, das ist ja weder Fisch noch Fleisch, was soll man denn damit anfangen? Ne, das, in diesem Zwiespalt sehe ich so ein bisschen unsere Gesellschaft. Auf der einen Seite ein großer Hunger nach Konsens und Übereinstimmung, aber der Konsens muss dann so aussehen, wie ich mir das vorstelle.
Das ist so, und die Vehemenz mit der dann auch Politiker angegangen werden, ist auch natürlich heftig.
Wenn ich jetzt an die Presse denke, insbesondere so an die letzten Wochen, Monate, die wir bei dem ganzen Ampel aus und so weiter erlebt haben. Das ist natürlich deren Job, das ist jetzt kein Vorwurf, keine Kritik. Ja, aber wenn ich mir dann ansehe, wie man vollgeballert wird mit Suchen von den Medien, was hat wer wo gesagt und wer hat sich vielleicht wo im zweiten Halbsatz versprochen oder widersprochen, nicht versprochen und so weiter. Also wir sind insgesamt einfach mit unseren Spielregeln noch ganz anders unterwegs. Ich habe noch einen anderen Gedanken. Ist es vielleicht auch leichter, eine glückliche Gesellschaft zu haben, wenn sie nicht so groß ist?
Ja, das bekomme ich öfter. Ich denke mir manchmal, ist es dann nicht viel wichtiger, wenn man eine große Gesellschaft ist, dass man gerade lernt, schon früh auf eine sehr liebevolle Art miteinander umzugehen? Also ich würde es lieber umdrehen, dass es eigentlich noch wichtiger ist, wenn man so eine große Gesellschaft ist, dass man lernt, anders miteinander umzugehen. Und war jetzt Mexiko auch vorne mit dabei. Ich meine, die haben 121 Millionen Einwohner, soweit ich weiß. Leichter ist es wahrscheinlich schon, weil man schneller Dinge verändern kann. Ne? Was wäre denn die Lösung für uns dann? Könnte man uns kleiner machen? Könnte man auf Länderbasis was machen?
Das nächste No-Go.
Das wäre bei den Vorzügen des Föderalismus.
Aber wenn wir jetzt in Bezug auf Größe, also auch Politik, wie kann Politik dran sein? Wie kann sie wirklich im Austausch sein und wirklich zuhören und was denkst du denn und wirklich verstehen, dann ist es natürlich, wenn man viele Menschen hat, eigentlich nur die Lösung Komplexität reduzieren, also föderalistische Strukturen. Was ja aber offensichtlich auch nicht der alleinige Schlüssel ist. Aber ich glaube, ich habe verstanden, den alleinigen Schlüssel gibt es sowieso nicht. Es reichen wahrscheinlich auch nicht mal 2 und 2,5 Schlüssel, sondern irgend so ein ganzes Schlüsselbund. Mhm. Vielleicht sollten wir auch noch mal deutlich auf den Punkt bringen, warum lohnt es sich denn auch für Politik, das Glück der Gesellschaft zum eigentlichen Ziel zu machen?
Ja, weil Glück einfach, also Menschen, die positiv gestimmt sind, optimistisch sind und glücklich, einfach sehr viel mehr Power haben und die geht uns einfach flöten. Das ist einfach, auch wenn man das betriebswirtschaftlich sich anschaut, dann ist es schön, dass wir immer auf die harten Zahlen schauen, weil die geben uns Sicherheit. Aber die sanften Faktoren, nämlich wie sieht es in den Menschen selber aus, also wie gehen wir miteinander um, was macht uns glücklich, die werden oft dann, ja, also nicht so sehr, es sind halt die sanften Faktoren, nicht die harten Faktoren. Meiner Meinung nach ist das aber die Währung der Zukunft, weil Menschen, die glücklich sind, einfach sehr viel produktiver, sie sind leistungsfähiger, sie sind wirklich viel weniger krank, also es gibt fiese Tests mit Grippeviren, die erspare ich euch, aber sie werden weniger schnell krank und sind auch schneller wieder gesund. Sie sind kreativer, sie sind leistungsfähiger, sie haben bessere Beziehungen zu den Kunden, in den Teams, deshalb arbeiten sie auch besser miteinander. Sie bleiben länger in den Unternehmen, und das ist auch eine schöne Sache, unglückliche Menschen bauen sich auch immer mehr glückliche Menschen um. Also Glück färbt tatsächlich auch ab. Da gibt es auch eine Studie, die zeigt, dass wenn ich glücklich bin, dann hast du eine um 25% größere Chance, auch glücklich zu werden. Das heißt, sie haben auch einen positiven Impact auf das Unternehmen. Und all das sorgt dafür, dass die Menschen einfach viel mehr Zugang haben zu ihrer Energie, viel mehr Power und viel mehr auch Arbeit geschafft bekommen. Also nicht mehr arbeiten, aber produktiver sind. Also ich habe immer so eine schöne Folie, die ich zeige. Effizienz ist nicht investierte Zeit, sondern positive Energie. Das heißt, wir gucken, wann bist du. Du kannst jetzt natürlich dich total müde debattieren. Und eigentlich weiß keiner mehr, was der Vorige schon gesagt hat. Aber Hauptsache, wir debattieren weiter. Ne? Anstatt, dass sie sagen, wollen wir mal rausgehen und spazieren gehen. Das wäre jetzt nordisch. Oder wer braucht hier mal ein Nickerchen? Also solches, weil das ja nichts bringt. Und dann kommt man zurück und auf einmal liegt die Lösung da. Und das ist, weil uns das Hirn mit seinen sogenannten Glückshormonen auch hilft. Weil sobald wir positiver gestimmt sind, weitet sich. Und vorhin hat er sich geschlossen bei negativ, bei positiv weitet sich der kognitive Rahmen. Das heißt, wir sehen einfach auch Lösungen. Wir sind offener, wir verbinden uns, wir müssen uns nicht verteidigen, wir reden miteinander. Aha, so denkst du, dann finden wir zusammen Lösungen, weil die Lösungen sind ja meistens schon da und meistens zwischen uns oder sie entstehen zwischen uns. Und das ist der Vorteil vom Glück und das ist halt der Vorteil, weil wir sagen ja auch oft, die arbeiten ja so wenig und die haben ja so eine unglaubliche Work-Life-Balance, das wage ich zu bezweifeln. Die Arbeit fließt einfach mehr um die Menschen herum, sodass sie mehr Zugang haben zu ihrem Potenzial, zu ihrer Energie. Und die Energie kann man von der Arbeit kriegen, ja. Und die nimmst du mit nach Hause, ist doch super. Kannst du auch und dann setzt man sich halt abends nochmal mit einem Gläschen Wein hin. Oder die Energie kriegst du auch von den Kindern, nimmst sie wieder mit zur Arbeit. Also man muss das alles nicht so streng teilen. Es gibt ja auch das finde ich selber so schön, es gibt ja, in Schweden ist ja das normale Modell 50-50. Wenn du dich scheiden lässt, sind die Kinder 50% bei der Mutter und 50% beim Vater. Das geht auch, weil die meisten Väter schon 35% der Väter nehmen minimal 5 Monate Elternzeit. Das heißt, die haben schon eine Bindung mit den Kindern auch. Das ist denen auch wichtig. Aber das nennt man dann Varannavekka, also jede zweite Woche. Und im Unternehmen wird dann auch oft gesagt, steht dann auch im Kalender Peter, VV, Varannavekka, aha, der hat die Kinder, ne? Keine anstrengenden Meetings. Sowieso in Skandinavien keine Meetings vor 9 und auch nicht nach 3, weil einer muss immer die Kinder abholen. Also das hat sich schon so weitergepflanzt. Und das ist natürlich sehr schön, weil dadurch hat die andere Hälfte der Gesellschaft im Übrigen auch die Chance, mitzuarbeiten und Sinn zu erfahren in dem, was sie tut. Das kriegt man auch durch Kinder, aber nicht nur. Das kriegst du auch durch das, was du der Gesellschaft zurückgibst, durch deine Arbeit. Aber man, klar sagen die Skandinavier von sich selber, wir sind auch gestresst, aber ich glaube weniger als hier, weil man das mehr kombinieren kann. Ich mache jetzt immer diese Bewegung mit dem, so eine fließende Bewegung, aber sehr viel fließt im Norden. Sehr viel Energie, sehr viel Dialog, sehr viel Glück auch dadurch, dass man versucht, es einander leicht zu machen.
Die Vorstellung macht total positive Energie. Und trotzdem bleibt für mich in Deutschland die Nuss zu knacken. Was daran überzeugt so, dass irgendwie die Mehrheit der Bevölkerung das einfordert oder sogar die Politik vorangeht? Also weil die Länder, auch die glücklichsten Länder dann auf der Welt, ich sehe ja uns Deutsche schon wieder, ja, ist ja alles schön und gut, aber da sind ja kaum welche dabei, die wirtschaftlich erfolgreicher sind als wir, oder? Also bitte, warum? So viel können wir nicht verkehrt machen. Außer Kanada vielleicht oder so noch. Und nach Skandinavien gucken wir ja eigentlich auch nur, weil wir es toll finden als Urlaubsland oder als in seiner Bildung wesentlich besser abgeschnitten haben.
Das sind ja schon mal ganz gute Argumente,
ja.
So ist das ja nicht.
Okay, jetzt
also, dann vielleicht den mal ansetzen bei der Bildung.
Genau. Ja.
Also das finde ich auch relativ easy. Ich möchte nicht, dass wir schon wieder an unserem deutschen Perfektionismus scheitern. Ach, wir können das nicht perfekt, also machen wir es lieber gar nicht.
Ja,
ne?
Da fängt es nämlich dann schon an.
Du könntest doch einfach mal sagen, wir geben den ganzen Lehrern mal eine Schulung in Glück. Oder wir versuchen mal, ein extra Fach einzuführen, nämlich Social Responsibility. Keine Ahnung, was weiß ich. So, das sind ja diese, ne? Wir haben ja jetzt auch schon mal ein Fach Glück. Was ich auch gar nicht schlecht finde, nur ich denke mir immer, es geht, Glück ist auch, wie du mir begegnest und wie wir miteinander umgehen. Das heißt, wenn ich dir sage, Glück ist so und ich stärke dich, aber in Chemie mache ich dich zur Sau.
45 dann, Minuten Zeiteinheit Glück und danach
so jetzt, zack, und bin benotet.
Genau. Sei glücklich.
Genau, das ist so
ein bisschen. Mit 5 in Glück. Ist. Ja, genau.
Es gibt ja schon einige Schulen, die ganz anders unterrichten wollen. Und hier höre ich viel und oft Eltern, die nicht zufrieden sind mit dem Schulsystem. Aber das ist ja auch es ist ja auch jetzt nicht so, dass ich erwarte, dass wir innerhalb eines Jahres uns verändern. Also solche Veränderungsprozesse, die brauchen ja mindestens 5 Jahre. In der Gesellschaft vielleicht sogar noch länger. Also im Unternehmen sage ich immer, ihr könnt mal in Ruhe ein Jahr bis 3 nehmen. Also ihr müsst jetzt nicht denken, ihr macht 3 Kurse und 3 Trainings in Nordic Leadership und dann morgen ist alles anders.
Und das, wirklich
und das musst du ständig wiederholen und und nochmal gucken, in dieser Situation, wenn wir das erreichen wollen, was bedeutet das jetzt für uns? Was müssten wir denn jetzt tun, wenn wir diesen Wert haben? Ne? Also das dauert natürlich.
Aber wir wollten heute auch nur ein paar Anregungen geben. Und ich glaube, dass wir hoffen jedenfalls, dass es uns gelungen, oder Anja?
Ich glaube schon. Bei dem Thema, glaube ich, es liegt in der Logik, dass wir letztlich mehr Wege aufmachen, mehr Fragen entstehen lassen, als wir vielleicht beantworten. Aber das hat doch was mit so einer grundlegenden Änderung, Mindset-Änderung oder so.
Ja, also was
hängt doch damit zusammen, oder?
Was ich denke, was ich im Norden sehe und was ich gerne mitnehme nach Deutschland, weil wir sind fantastische Menschen. Wir haben alle so unglaublich viel Potenzial hier auch. Ich meine, ich liebe ja Deutschland, ich bin ja jetzt nicht geflohen, sondern ich war einfach neugierig. Deshalb bin ich nach Schweden gezogen, wie die das so machen. Aber was ich merke, ist sehr viel mehr dieses von, hey, ich bin nicht nur ein Rad im Zahnrad, sondern ich kann selber was verändern. Der Staat ist nicht für mich da, sondern ich bin da, um dem Staat zu helfen, sodass, weil ich, also wir, jetzt klingt das ein bisschen komisch, wir sind der Staat. Aber es ist nicht nur ihr Politiker und ihr macht dann und dann beschwere ich mich, sondern ich bin Teil davon. Das heißt, ich gestalte die Gesellschaft, die ich haben möchte, jeden Tag selber. Und das ist auch Glück, weil man dadurch etwas bewegt. Und, ja.
Das wäre auch ohne Zweifel eine sehr schöne Ausgangsbasis. Also wir müssen von unserer Seite ja daran arbeiten, aber es müssen eigentlich alle was dazu tun, damit wir zu einer anderen Einstellung zu den Dingen.
Also die Glücksforschung geht ja davon aus, dass wir ungefähr 10% unseres Glücksniveaus von äußeren Umständen bestimmt wird. Ungefähr, also man streitet sich noch ein bisschen, aber es ist schon so, ungefähr 50% sind die Gene, also bin ich schon glücklich auf die Welt gekommen oder nicht. Und 40% liegt einfach in unserem eigenen Ermessen. Deshalb sage ich auch immer, wenn die Leute sagen, bist du deines eigenen Glückes Schmied, dann sage ich immer, nein. Also klar, dass du bist Teil einer Gesellschaft, du veränderst sie aber auch durch dein eigenes Sein und Wirken mit, wo auch immer du bist. Du bist Teil des Teams, du formst es mit. Aber klar kann es auch deine Umgebung dir ein bisschen leichter machen, glücklich zu sein oder ein bisschen schwieriger zu machen. Also wenn ich hier Auto fahre, dann habe ich es etwas schwieriger, glücklich zu sein, als wenn ich in Schweden rumzuckel. Obwohl ich eigentlich eine sehr zackige Fahrerin bin, aber hier denke ich mir, wow, 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 was ist los? Also, und da kannst du echt vor der grünen Ampel stehen und dann hupt halt auch keiner und denkst, kannst du mal jemand hupen, ist ja grün. Aber nö, das kann ja sein, dass ich muss mich auch nicht erschrecken. Ne? Also so, das ist halt so, auch hier wieder, Glück ist kein Einzeiler. Aber wir können selber auch unsere Umgebung beeinflussen.
Und das werden wir, glaube ich, auch in diesem Jahr wieder versuchen, nicht wahr, Anja?
Nach Kräften.
Ja.
Du in der Politik, ich versuche, ein anderes Feld zu suchen.
Genau. Und Frau Vandenboom schreibt weiter so motivierende Bücher.
Ja, Maike, ganz herzlichen Dank für diesen Ritt durch die, ja, durch die Ergebnisse der Glücksforschung und durch das Leben dieses Glücks. Also jetzt ist wieder so eine Stelle, wo wir bedauern, dass wir keinen Videopodcast haben, weil du strahlst es einfach auch aus jeder Pore.
Ja, danke schön, danke schön. Ich finde, es lohnt sich auch einfach glücklich zu sein. Man hat viel mehr Spaß.
Das finde ich ist ein hervorragender Schlusssatz für diesen Podcast. Mhm. Und damit, Anja, würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute von unseren Hörerinnen und Hörern. Mhm. Und sagen noch einmal vielen Dank an Maike van den Boom.
Danke euch.
Und ja, hoffen, ihr hattet Spaß mit diesem etwas untypischen Podcast, der sich sehr gut in unsere Glücksreihe eingefügt hat.
Und wir wünschen eine gute Zeit. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Tschüss.
Tschüss.